Von A wie Auftragskiller bis Z wie Zyniker. In der telefonischen Mordsberatung auf WDR 5 kümmern wir uns heute um die Thriller. Es kümmern sich in erster Linie Manfred Sarrazin, Reinhard Jahn und Ingrid Müller-Münch. Und auch Herr Finkenrath aus Wuppertal, der ist ein wirklicher Fuchs. Er hat aufgepasst. Er hat nämlich gemeldet an mordsberatung@wdr.de. Ein kriminalistisch-geografisches Indiz. Liechtenstein liegt nicht eingeklemmt zwischen der deutschen und schweizerischen Grenze, sondern zwischen der österreichisch-schweizerischen Grenze. Mit Krimigruß Dietmar Finkenrath, Wuppertal. Herr Finkenrath, Sie haben absolut recht. Und wir haben ein bisschen hier schon gewettet, wann der Erste drauf kommt. Aber um 20.40 Uhr und ja, 55 Sekunden waren Sie es, der also das geklärt hat. Aber wir wollen natürlich jetzt einen weiteren schönen, spannenden Thriller hören. Und wer möchte? Frau Müller-Münch, Herr Jahn? Ich hatte eben gesagt, Herr Jahn tut noch einen drauf, ne? Nachdem wir Kind 44 eben besprochen haben.
Naja, es schließt eigentlich an dieses Thema Russland, das Herr Sarrazin mit seinem Tipp schon angesprochen hat. Mein Tipp für einen perfekten oder wunderbaren Thriller bezieht sich auch auf Russland. Es handelt sich um Ulrich Magnus Hammer, die Akte Serkassow. Ich bin jetzt... Es ist ein lupenreiner Thriller, aber andererseits ist es auch ein sehr ungewöhnlicher Roman, denn es handelt sich um einen Dokumentenroman. Wir bekommen keine reine Erzählung präsentiert, sondern die Akte Serkassow, die zusammengestellt worden ist, um den Fall einigermaßen zu dokumentieren.
Worum? Klingt erstmal langweilig. Ich will doch keine Akten lesen, ich will einen Krimi lesen.
Das ist eben dieses wunderbare Können dieses Autors. Das ist auch hier wieder ein Debüt. Und worum geht es? Wir erinnern uns alle an den Tod des Journalisten und Dissidenten Litwinenko, der 2006 in London in einer Sushi-Bar mit Polonium-210 vergiftet worden ist und an einen schrecklichen Tod gestorben ist. Dieses ganze Verbrechen, dieser ganze Komplex ist der Hintergrund für diesen Roman, diesen Dokumentenroman. Es handelt sich um den Tod des Geheimdienstlers, des Ex-Geheimdienstlers und jetzt in Deutschland unter einer Legende lebenden Künstlers Serkassow, der in London gewesen ist, um sich mit einigen Vertretern der Oligarchen aus Russland zu treffen, wo man vermutet hat, dass er also irgendwie belastendes Material gegen den Präsidenten Romanow, heißt er im Roman, gesammelt oder weitergegeben hat. Und er kam zurück mit dem Flugzeug nach Deutschland und litt unter Beschwerden, wurde in die Charité eingeliefert. Und nach langen Untersuchungen stellt man dort fest, er ist mit Polonium-210 vergiftet worden. Hier an diesem Punkt setzt der Roman ein, dieses Dokumentendossier. Ein gewisser Dostojewski, natürlich sind alles Decknamen in diesem Roman, bekommt von Puschkin den Auftrag, alles mal zusammenzutragen und die Hintergründe dieses Todes oder des bevorstehenden Todes von Serkassow zusammenzustellen. Dostojewski, ein alter, wahrscheinlich Stasi-Fuchs, der jetzt im Ruhestand oder freiberuflich arbeitet. Für Puschkin, das ist wahrscheinlich irgendjemand aus dem russischen FSB oder aus dem Umkreis von Präsident Romanow, sprich Putin. Dostojewski aktiviert alle seine Verbindungen, nämlich Fink. Irgendwie einen alten deutschen ehemaligen Stasi-Agenten, der soll jetzt das private Umfeld, unter dem Serkassow in Deutschland gelebt hat, diese Künstlerlegende recherchieren. Dostojewski aktiviert den Koi. Der Koi ist also ein Computerhacker, der sich in die Untersuchungen, die Scotland Yard über diese ganzen Aktivitäten, die in London stattgefunden haben, einhackt und der auch Verbindungen irgendwie nach Moskau hat und von dort Dokumente besorgen kann. Und schließlich aktiviert er auch noch Trepko. Trepko ist seine russische Geheimdienstverbindung, die über den ganzen Afghanistan-Hintergrund, in dem Serkassow früher als Spitzenagent oder als Kommandosoldat tätig war.
Das heißt, die ganzen Jungs fahren das große, schwere Besteck auf, international, um diese Geschichte zu lösen. Und ich sehe schon, Frau Müller-Münch nickt gerade ein. Das ist wahrscheinlich dann wirklich so, dass das eine Thriller-Jungs-Geschichte ist, oder?
Es ist eine Thriller-Jungs-Geschichte in dem Sinne, dass es also um, es sind wahrscheinlich nur zwei oder drei Frauenfiguren drin, nämlich die Witwe von Serkassow und Olga, die Freundin von Dostojewski. Die anderen, Herr Sarrazin hat sie alle gezählt, 68 Hauptfiguren sind Männer, mehr oder weniger im Geheimdienstgeschäft tätig.
Die sollen auch mal unter sich bleiben.
Treten unter falschen Namen auf. Und das Interessante finde ich nicht nur, dass also diese ganze Geschichte, wie Sarkassow möglicherweise umgebracht worden ist und welche Interessen und Intrigen aus dem Moskauer Kreml dahinter stecken oder der Moskauer Oligarchie.
Kriegt man aus 68 Hauptpersonen, aus 85 Geheimdiensten denn noch einen spannenden Krimi gebastelt?
Also ich habe das Buch auch gelesen und zwar fasziniert, aber ich habe sehr lange gebraucht für meine Verhältnisse. Normalerweise reiße ich so ein Buch wie zum Beispiel Kind 44 in einer Nacht durch und dafür habe ich eine Woche gebraucht. Mhm. Dieses Buch geplottet aus zahllosen Aktennotizen, Zeitungsartikel. Das kann man wie eine Sammlung von brillanten Essays über das Russland von heute lesen, die alle vortrefflich formuliert sind. Also am besten hat mir die Stimme aus dem Internet Ivanov gefallen. Das ist zum Teil auch sehr poetisch und sehr lyrisch formuliert. Wer allerdings unter den Lesern auf Thrill in dem Sinne von wahnsinniger Spannung Wert legt, das haben sie richtig erkannt.
Ja, es gibt
keine, Herr Hackenberg, der ist mit diesem Buch nicht gut bedient.
Es gibt keine Verfolgungsjagden, aber es ist eben auch das ganze Hintergrundmaterial über Russland, habe ich noch nie so viel und so verdichtet gelesen wie in diesem Thriller. Das ist eben ein klassischer Polit- und Spionage-Thriller, der, sagen wir mal, die Wahrheit oder hinter die Kulissen schaut, wie es wirklich ist, der uns es möglich macht, die Zeitungsartikel, die wir lesen und die so fragmentierte Informationen darstellen, richtig einzuordnen. Wer hat die Macht in Russland? Wer regiert dort?
Ich meine, Sie vertreten ja auch hier in der Runde sozusagen das wahre und echte Westfalen. Vielleicht ist es dann auch genau der Thriller für Menschen, die gerne beim Lesen dickere Bretter bohren.
Das unbedingt. Also man muss sich, Herr Sarrazin hat es ja gemerkt, darauf konzentrieren. Man kann das nicht so wegreißen. Es ist ein intellektueller, ein außerordentlich spannender Roman.
Sagen Sie nochmal einen Titel?
Das ist Die Akte Sarkassow von Ulrich Magnus Hammer, erschienen bei Fredebold und Fischer.
Also eine gute Alternative für Menschen, die sozusagen ja das ganze Paket auch noch an Informationen, die man dazu bekommen kann, gerne haben. Mhm. Klingt ja, spannend, klingt nicht reißerisch, klingt spannend als Projekt. Also so einen Krimi habe ich hier lange nicht mehr in dieser Runde vorgestellt.
Es ist also eine große Herausforderung auch immer für einen Autor, einen Dokumentenroman zu schreiben, weil er sich auch überlegen muss, in welche Form von Dokument fasse ich jetzt diese Information oder wie entwickle ich die Handlung in Form von Dokumenten weiter. Natürlich ist es ein bisschen getrickst. Wir bekommen natürlich auch Beobachtungs-Observationsgeschichten erzählt, wo jemand dann ein Tonband mitlaufen lässt und die Protokolle dann abtippt und sowas. Es ist nicht ganz trocken, das ist schon szenisch in gewissen Bereichen erzählt, aber es ist auch dieser Wechsel macht es und man kann diese Kopfzahlen der Dokumente, muss man auch immer genau mitlesen, von wem stammt diese Information, hat das der Koi geliefert oder Trepko oder war das der Fink? Das ist die dritte Ebene dann da drin.
Ich bin jetzt schon sehr gespannt, mit was Ingrid Müller-Münch aufwarten wird, aber trotzdem möchte ich Bernhard Grabbe vorlassen. Der wartet nämlich schon am Telefon, hat die 0800 5678 und dreimal die 5 gewählt. Herr Grabbe, von wo aus rufen Sie uns an?
Wunderschönen guten Abend. Ich rufe aus Havixbeck an.
Mhm. Wo ist das?
In der Nähe von Münster.
Ah ja, gut.
Ja, und ich habe für mich einen neuen Autor entdeckt, Dion Meyer. Das Schöne daran, er ist Südafrikaner und seine Krimis, Romane, Thriller, wie man will, spielen in Kapstadt.
Nicht in Island.
Nicht in Island, nicht in Russland, nicht in Skandinavien, Amerika, England oder sonst was, in Kapstadt.
Mhm. Was gefällt Ihnen denn außer der Szenerie? Kapstadt ist eine wunderbare Stadt. Waren Sie schon mal da?
Ja, ich war schon öfter mal dort.
Tafelberg thront drüber und ja, das ist schon schön. Aber was macht den Krimi denn außer der tollen Landschaft und der tollen Stadt noch?
Ich habe von ihm gelesen, als Tod vor Morgengrauen. Mhm. Und da geht es um eine Geschichte. Das ist ein Detektiv, der halt erkunden muss, ein Testament finden muss. Mhm. Wurde jemand ermordet? Das ist schon vor einem Jahr passiert. Mhm. Und jetzt muss die Witwe, will erben, kann aber nicht. Und innerhalb einer Woche muss das Testament her.
So das ist das Erbe weg.
Das Vermögen an den Staat. Mhm. So, und jetzt versucht er das rauszukriegen und kriegt es nicht raus. Und so ganz langsam kommt das danach, was er rauskriegt. Das hat dann auch wieder, ganz zum Schluss kommt sowas, auch wieder einiges mit der Geschichte Südafrikas zu tun.
Mhm. Also mit Apartheid, mit Rassismus und so weiter.
Weniger, dieses klassische Meer mit den, zum Beispiel mit den Kriegen, die Südafrika in den Nachbarländern führte.
Ah, okay.
Und der Autor schreibt in Afrikaans. Das wird dann ins Englische zunächst übersetzt und dann nochmal für uns dann ins Deutsche. Also es ist sozusagen eine Doppelübersetzung.
Mhm. Ja. Mhm.
Das heißt, man kommt also geschichtlich was mit, man bekommt was von der Stimmung im Land auch mit?
Sehr viel von der Stimmung im Land auch. Mhm. Und es ist einfach so auch so sehr viele Rückblenden dabei. Also wie dieser ein bisschen heruntergekommene Privatdetektiv, der irgendwann auch mal recht erfolgreicher Polizist war. Mhm. Oder auch gut kurz vor seinem Doktortitel an der Universität von Stellenbosch war.
Mhm. Ich habe einen wunderbaren südafrikanischen Krimi-Autor, der gerade erschienen ist mit einem neuen Krimi hier. Und der so ein bisschen an ihn ranreicht. Kennen Sie ihn schon, Michael Redpath?
Nein, den kenne ich noch nicht.
Bei Hoffmann und Kampe Jagd. Und er spielt eben auch in Südafrika. Und geht es, also er hat mich wirklich von der Thematik her sehr an Dion Meyer erinnert. Es geht um Martha, die Frau eines Zeitungsherausgebers, eines großen Verlegers. Und er spielt zunächst im Jahre 1988, also Zeiten des Umbruchs und der Apartheid, wo sich die Geheimbünde zusammengeschlossen haben, um die Macht der alteingesessenen Buren, der entschlossenen Gegner der Schwarzen zu festigen. Es geht um viel Geld und viel Macht, das ist da im Spiel. Und in diesem ganzen Intrigengedöns kommt plötzlich Martha einigen Männern der mächtigsten der Geheimbünde per Zufall auf die Spur. Und sie ist Amerikanerin, ist erst durch ihre Ehe vor 2 Jahrzehnten nach Südafrika gekommen und kämpft für, auf ihre sehr dezente, gutbürgerliche Art für die Rechte der Schwarzen. Sie wird erschossen bei einem Schäferstündchen mit einem ihrer oder mit einem Lover. 2 Jahrzehnte später versucht ihr Sohn Todd endlich aufzuklären, wer hat eigentlich die Mutter umgebracht damals? Waren das irgendwelche marodierenden Banden? War das ein gezielter Mordauftrag von Geheimbünden? Was war da eigentlich los? Todd nimmt dazu seinen Freund, den ehemaligen Investmentbanker Alex Calder, mit auf die Fahrt. Beide reisen auch oder versuchen zunächst auch nach Südafrika zu reisen, doch es kommt gleich ein Anschlag. Todd wird schwer verletzt. Alex kann sich gerade noch retten. Doch seitdem ist irgendwie klar, beide sind da irgendjemandem in die Quere gekommen, der damals vor 20 Jahren an dem Mord von Martha von Ziel beteiligt war. So, und jetzt recherchiert Alex alleine in Südafrika, versucht die Mörder rauszufinden. Und da kommt eben diese Atmosphäre raus. Es ist ein Südafrika, das nicht mehr das von 1988 ist. Es ist eins, in dem die Apartheid abgeschafft ist, aber in dem immer noch die reichen Viertel vornehmlich von Weißen bevölkert, die Schwarzen meist in den armen Gegenden wohnen und dem es noch immer hartgesottene, schwerreiche Buren gibt, die alles tun würden, um ihre Macht zu erhalten. Man merkt dem Roman an, dass der Autor selber sich im Investmentgeschäft auskennt. Also,
sagen Sie den Namen nochmal, Frau Melamed.
Das ist Michael Redpath, R-I-D-P-A-T-H. Und man merkt eben einfach, es geht um Geld, um internationale Großbanken und so. Und da kennt er sich wirklich aus.
Aber, Entschuldigung, ich muss da mal ein bisschen intervenieren. Also ich kenne dieses Buch nicht. Ich kenne Michael Redpath, der ist spezialisiert auf Börsenmakler und Börsenkrimis.
Genau, John Grisham, des Börsenkrimis.
Genau, und damit jetzt nicht, Entschuldigung, die Dion Meyer-Fans, ich bin ein totaler Anhänger dieses Autors, der wunderbar schreibt, der alle Krimipreise der Welt abgeräumt hat, der nicht nur sehr spannend ist, sondern auch eine wunderschöne Sprache hat.
Sie wollen verhindern, dass
Michael in die Irre geführt werden. Michael Redpath ist wirklich trivial, während Dion Meyer wirklich im Krimi-Bereich auch literarisch einen ganz hohen Stellenwert hat.
So, Herr Grabbe, da sind wir jetzt natürlich in einer schwierigen Situation. Erst kriegen Sie hier den Mund wässrig gemacht, und ich hörte schon Ihr interessiertes, das ist ja aber spannend, und Herr Sarrazin schmeißt alles wieder um.
Also ich kann einfach diesen Krimi wirklich nochmal empfehlen.
Herr Grabbe.
Ja, kann man sicherlich mal ausprobieren auch.
Ne? Und Sie können, Sie können ja mal das beides vergleichen. Also wenn Sie ein Dion Meyer-Fan sind, so wie Herr Sarrazin, und Sie müssen ja auch nicht auf all das hören, was Herr Sarrazin dann sagt.
In der Tat, ja.
Gucken wir mal also durch, was man selber so findet. Genau.
Sagen Sie mal, wie kommen Sie denn so dazu, sich für südafrikanische Krimis zu interessieren? Außer, dass Sie die Landschaft schön finden. Arbeiten Sie irgendwo öfter mal in Südafrika? Oder wie kommt das?
Ich habe 3,5 Jahre in Cape Town gewohnt.
Mhm. Was haben Sie da beruflich gemacht?
So im Bereich Skateboard-Organisation und auch mit verschiedenen Non-Profit-Organisationen zusammengearbeitet.
Das heißt, Sie kennen also auch das Leben vor Ort?
Ja, ich kenne das eigentlich sowohl aus verschiedenen Bereichen, sag mal aus den freieren Bereichen, aber auch Khayelitsha und verschiedene andere Townships dort. Ne? Und wenn man dann auch noch dort war und der sagt dann, er wohnt jetzt hier in Tableview zum Beispiel, das ist ein sehr bürgerlicher Wohnort bei Kapstadt. Ne? Und fährt dann die Straßen dran und man weiß, da fährt er jetzt gerade. Ne?
Das heißt also, Sie haben auch die Möglichkeit, es aus Ihrer eigenen Erfahrung so ein bisschen zu überprüfen, wie nah am südafrikanischen Leben, beziehungsweise speziell an dem Leben in Cape Town, in Kapstadt, dann entsprechend die Romane dran sind.
An einigen Dingen, ja. Ne? Also, es gibt zum Beispiel so das Herz des Jägers, was er geschrieben hat. Mhm. Gut, das ist insofern sehr spannend, weil da geht sehr viel um die Geheimdienste. Mhm.
Dann sind wir wieder beim Thriller-Aspekt, den wir anfangs hatten. Ja.
Da geht's, und das ist ja Südafrika das Spannende. In der Apartheid hatte jeder seinen Geheimdienst. Die Buren hatten ihren, der ANC hatte seinen, die anderen Befreiungsorganisationen, die hatten alle ihre Geheimdienste.
Aber genau darum geht es bei dem Red Pass auch. Also wenn Sie daran interessiert sind und diese ganzen Hintergründe, das ist schon sehr gut auseinandergedröselt, finde ich.
Es ist dann so spannend zu sehen, wie hat man denn jetzt versucht, diese Geheimdienste nach der Apartheid zusammenzuführen.
Da gab es ja die ganz große Versöhnungsgeschichte auch.
Ja, aber nicht, eben nicht.
Doch nicht. Aha.
Mit Geheimdiensten nicht so. Ne? Und somit hat man dann in Südafrika noch wieder einen neuen Geheimdienst gegründet, der dem Präsidenten untersteht. Aber auch das funktioniert nicht immer sogar.
Also auch das wird dann zukünftig das zumindest Thema. Für die Autoren von Kriminalliteratur der Humus sein, auf dem sie dann ihre Stoffe wachsen lassen.
Ja, ne? Das ist sehr viel auch mit dem heutigen Südafrika zu tun, aber diese Romane wurzeln auch in der Vergangenheit. Ne? Sehr, sehr spannend. Was mir auch gefallen hat, dass in den dreien, die ich jetzt gelesen habe, sich die Personen, handelnde Personen, die wiederkommen.
Mhm. Ne? Also, damit haben Sie uns, Herr Grabbe, mit Dion Meyer und mit diesen Das Herz des Jägers, Tod vom Morgengrauen und dann empfehlen Sie auch noch Der traurige Polizist und zusammen mit der Empfehlung von Frau Müller-Münch, nämlich den Michael Ridpath, sich mal vorzunehmen, die Jagd, haben wir ein wunderbares südafrikanisches Kapitel durch Sie aufgeschlagen. Danke für Ihren Anruf. Alles Gute. Jo, schönen Abend noch. Tschüss.